Liebe Gäste, liebe Gemeinde, der zweite Advent ist wohl der am wenigsten adventliche Sonntag in diesen Wochen. Auch an ihm geht es um den kommenden Gott. Advent, Latein, der Kommende. Ganz speziell aber um den wiederkommenden Christus. Der Predigttext heute gibt aber eher den Eindruck, als wenn er von der Weltklimakonferenz aus Madrid stammt, als aus diesem Gottesdienst hier. Hören wir mal rein, Lukas 21, Vers 25 bis 33, auch nach der Hoffnung für alle. Lukas 21, 25 bis 33. Zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus verdeutlichte es ihnen noch mit einem Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber haben für immer Bestand. Wie gesagt, der zweite Advent macht es uns zumindest, was so die Stimmung in diesen Wochen angeht, wirklich nicht leicht. Im Gegenteil, die Texte und die Lieder fordern uns geradezu heraus. Ich habe mich eingangs bei der Begrüßung von Carmen und Peter bei Ihnen entschuldigt, dass Sie so mollige Lieder heute singen müssen, weil sie thematisch zum zweiten Advent gehören. Wann denn sonst? Am zweiten Advent ist, wenn wir es wirklich zu Ende denken und wenn wir uns im Gottesdienst zumindest diese eine Stunde mal darauf einlassen, nichts, aber auch gar nichts von freundlich wärmender Stimmung zu spüren. Kein Plätzchenduft, kein Glühweingeruch und auch kein Lichterglanz. Wäre völlig unangemessen. Gar nichts von alledem dringt heute zunächst einmal in diesem Gottesdienst hindurch. Und das passt sogar sehr gut, wie ich finde, zumindest auch für die, die an der Gemeindefreizeit neulich teilgenommen haben. Da haben wir uns schon 2 Tage lang mit einer großen Thematik beschäftigt. Glaube und Christsein zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Der zweite Advent will nochmal auf genau diese Spannung, auf diese Herausforderung hinaus, was das für unsere Balance im Leben und Glauben bedeutet, dass wir beides erleben, auch in Bezug auf Christus und unseren Glauben an ihn. Das war ja am vergangenen Sonntag, dem ersten Advent, noch ganz anders. Die Freude auf die erste Kerze, auf das endlich wieder zum ersten Mal gesungene »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, das geschäftige Treiben auf so vielen Weihnachtsmärkten, Adventslieder singen hier und da mit Menschen und Bläserchören, hier und da in idyllischen Fachwerkaltstätten am ersten Advent. All das ist heute zumindest vom Thema und den Texten her einer gewissen Ernüchterung gewichen. Die erste Kerze ist schon ein wenig heruntergebrannt. die zweite, die, geben wir es zu, hat nicht mehr so ganz diesen Stellenwert, gell? Also doch every year the same procedure, alle Jahre wieder. Und da mit einem Mal, da ahnen wir, dass die Texte, die wir heute bedenken, die Lieder, die wir heute ganz bewusst singen, womöglich doch hineinpassen in diese sich anbahnende Ernüchterung und Gewöhnung. Das macht hoch die Tür, hat, wir haben es eben gemerkt beim Singen, etwas an Strahlkraft verloren. Stattdessen, die Nacht ist vorgedrungen und wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? Ach komm vom höchsten Saal und tröst uns hier im Jammertal. Gerade deshalb, der Gewohnheit, dem drohenden sich gewöhnen zum Trotz, hat dieser zweite Sonntag im Advent seine Bedeutung. Er erinnert zumindest in diesem Gottesdienst daran, dass es wirklich eine ganz besondere Zeit ist, die unsere Aufmerksamkeit auch wirklich verdient. Gerade wenn wir sozusagen wieder auf dem Teppich angekommen, wieder geerdet sind, und all die Glühweingerüche und Plätzchendüfte nicht mehr an oberster Stelle unseres Seelenlebens liegen. Dann klingen die bedrohlichen Weltuntergangstexte, die biblisch zum zweiten Advent gehören, ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so befremdlich. Haben sie doch zumindest beim zweiten Hinhören wiederum sehr viel mit unserer Realität zu tun. Jesus sagt, auf Erden wird den Leuten bange sein und sie werden verzagen und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn auch die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. So schreibt der Evangelist Lukas. Jemand sagte neulich, erst die ganzen Baustellen, dann noch der Busfahrerstreik und jetzt auch noch die Benzinpreiserhöhung. Wo will diese ganze Klimakatastrophe eigentlich noch hin? Und eine Frau, eine Gottesdienstbesucherin nicht aus unserer Gemeinde, sagte neulich am Ausgang zu mir, ich konnte die Schreckensnachrichten einfach nicht mehr ertragen, vom Elend der Flüchtlinge in den Lagern, von den bedrohten Jesiden und Christen, von denen, die es nicht schaffen übers Mittelmeer. Deswegen musste ich in den Gottesdienst kommen. Wo sonst könnte ich Trost finden? Ich war erschrocken. Wie um Himmels Willen kann solcher Trost denn wohl aussehen? Was habe ich, bitteschön, den Schreckensbildern unserer Zeit denn entgegenzusetzen? Haben wir ihnen überhaupt etwas entgegenzusetzen? Und hatten sie es damals denn? Es heißt, so kann man auch in den entsprechenden Kommentaren nachlesen, dass alle die biblischen Weltuntergangstexte in den Evangelien, bei den Propheten und bis in die Offenbarung des Johannes hinein letztlich vor allem diesen Sinn haben, bis heute. Nämlich den Menschen gerade vor dem Hintergrund des erlebten und noch befürchteten Schreckens Trost zu vermitteln, Gewissheit zu schenken, nicht allein zu lassen mit Angst und Sorgen. Ja, und was unterscheidet uns dann von denen damals? Sind die Realitäten nicht sogar noch greifbarer und wir nicht mindestens genauso des Trostes bedürftig wie die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu? Ich gebe zu, die Bilder sind andere, die uns tagtäglich ins Wohnzimmer geliefert werden. Die Nachrichten von Hunger und Verfolgung, von Flucht und Vertreibung, von Gewalt und Krieg und Klimawandel, von denen, die, um der Sprache des Lukas zu bleiben, verzagen und verschmachten vor Furcht, so heißt es dort. So geht es uns doch mehr oder weniger auch, wenngleich natürlich aus sicherem, gebührenden Abstand des Fernsehsessels aus. Einerseits so satt und sicher und behaust. Und andererseits so hilflos und ohnmächtig. Glaube zwischen Vollmacht und Ohnmacht. Mitten im Advent. Auf der Suche nach Licht, das ins Dunkel entsetzter Fragen dringt und mehr bringt, bitteschön, als nur so ein flackerndes, gemütliches Adventskränzlein. Neulich sagte mir jemand im Gespräch, doch, da ist noch Licht am Ende eines Tunnels, aber der Tunnel ist sehr lang. Auf der Suche nach Trost, der viel tiefer reicht als die Gerüche und Gefühle, die natürlich auch zu dieser Zeit gehören und die ich in der vergangenen Woche auch schon genossen habe. Das gehört dazu, aber das ist nur Fassade. So schau nun vom Himmel und sieh herab auf deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Ruft, ja, wenn man des Hebräischen mächtig ist, schreit der Prophet Jesaja es heraus. Und deshalb auch das Lied, O Heiland, reiß den Himmel auf, herab, herab vom Himmel, lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. So haben wir es gerade auch mit dem Liederdichter und Jesuitenpater Philipp Spee gesungen. Und wir hoffen genauso über die Zeiten und unterschiedlichen Bilder und Vorstellungswelten hinweg auf Trost, auf Hilfe, auf Erlösung aus all diesen Schrecken. Doch nicht nur die Politiker in Madrid und Greta Thunberg davor. Und wir haben etwas, was uns helfen kann. Gerade wir, die wir hier auf diesen Stühlen, in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche sitzen, wir haben etwas. Wir haben Trostgeschichten, wir haben Trostbilder, die bis in die Tiefe unserer Seele reichen, uns berühren, das Herz erleuchten, wenn wir sie nur auf uns und vor allem in uns wirken lassen. Eine solche Trostgeschichte, ein Trostbild, hält sogar der Weltuntergangstext aus dem Lukasevangelium selbst bereit. Vielleicht ist er uns noch im Ohr. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Dazu muss man eins wissen, anders als hier in unseren europäischen mittleren Breiten, ist der Feigenbaum im ganzen Nahen Osten der einzige Baum, der seine Blätter im Herbst abwirft und im Frühling neu ausschlägt. Gerade dort ist also dieser Baum ein besonders sichtbares, handgreifliches Zeichen der Hoffnung, gerade in dunkler Zeit. Mehr noch als bei uns, wo ja fast alle Bäume jetzt ihre Blätter abwerfen und erst ab April wieder anfangen auszuschlagen. Aus diesem Zusammenhang kommt wohl auch das, wie ich finde, ansonsten schwächste Adventslied. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Ich mag das Lied nicht, aber da kommt's her. Freilich ist der Tannenbaum erst im 19. Jahrhundert in die Weihnachtsstuben der bürgerlichen Familien eingezogen. Jesus kannte davon nicht viel. Auf dem Hermon gibt's ein paar Kiefern, aber Tannen glaube ich nicht. Aber auch er ist für uns und deswegen steht er in vielen Wohnzimmern und ab nächsten Sonntag auch wieder hier in der Kirche als ein Zeichen der Hoffnung, ein sprechender Ausdruck von Trost. Er gilt doch für mehr als nur für ein bisschen Idylle. Dann bräuchten wir dieses ursprünglich heidnische Symbol nicht. Sondern weil wir darin etwas erkennen können, was Jesus eigentlich mit dem Feigenbaum ausdrücken wollte. Er ist ein Symbol des Lebens. Seht ihn an und erhebt eure Häupter, sagt Jesus, das ist der Wochenspruch, aufgrund dieses Bildes vom Feigenbaum. Seht ihn an und denkt dran, das, was um euch und vor euch ist, was euch den Lebensmut nehmen und euch allen Trost berauben will, das ist nicht alles. Es kommt eine andere Zeit, es kommt ein Sommer, im übertragenen Sinn, es kommt eine Zeit, in der eure Erlösung naht, in der sich vieles ändert, in der sich Menschen ändern, von denen wir es vielleicht nicht erwarten, und wir uns auch mit ihnen. Es wird nicht kahl, nicht dunkel, nicht trostlos bleiben. Seht auf, erhebt eure Häupter. Viel zu oft sind mir Christinnen und Christen wie solche, die unter dem Teppichboden hermarschieren, vor lauter Demut und Widerstandslosigkeit. Das ist nicht das Evangelium der Rettung von Jesus Christus. Ist das ein Trost? Zumindest ist der Feigenbaum, unser Tannenbaum, ein tröstliches Bild. Seht, was kommt und was euch wahrlich gut tut, ist die Botschaft. Und noch eine andere Trostgeschichte, ein anderes Trostbild von Jochen Klepper. Im Jahr 1938, ja, das war das Jahr der Reichspogromnacht, schreibt er sein unvergleichlich tröstliches Lied. Auch das haben wir gerade schon gesungen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimmet froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Und dann? Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. In seiner berechtigten, ihn dann letztlich auch ganz und gar aufzehrenden Angst. Ja, er hat schließlich Suizid begangen. Angst um seine jüdische Frau und halbjüdische Tochter hat Jochen Klepper in diesem Moment noch die Kraft, von solchem Trost zu sprechen und zu singen. Lange wird er es nicht mehr wagen, den Blick zu heben, das Haupt aufzurichten und nach dem Morgenstern Ausschau zu halten, dessen Schein das Ende der Nacht anzeigt. Aber darum geht es. Trost in aller Trostlosigkeit. Trostbilder, die uns inmitten der vielfach grausigen Realitäten erleuchten und uns, und das ist dann ja eine viel tiefere, Freude den Advent feiern lassen. Aus dem zweiten Advent heraus, finde ich, kann man erst wirklich Advent feiern, weil dann hat man die rein subjektiv-emotionale Freude und die objektive Freude über die Erlösung zusammengedacht und kann jetzt beginnen, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Nicht nur Thomas Anbau wird nicht müde, uns darauf hinzuweisen, dass der Advent eigentlich eine Fastenzeit ist, damit wir uns einstellen auf den kommenden, gekommenen und wiederkommenden Christus, auf Weihnachten. Auch wir dürfen gewiss sein, was uns Jochen Klepper, ausgerechnet er, verspricht. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Und er schließt, nicht mehr unsere Sprache, aber lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Nicht nur für Depressive Evangelium. Wir sind schon erlöst. Und wir werden es auf